NDR Info. Echo des Tages.
Welchen Preis ist Europa bereit zu zahlen, wenn die Türkei hilft in der Flüchtlingskrise? Darüber wird heute und morgen verhandelt beim EU-Türkei-Gipfel. Wir schalten gleich live nach Brüssel und kommentieren auch den bevorstehenden Deal. Auch die Sicherheitslage in der Türkei ist Thema der Sendung. Außerdem berichten wir über das Urteil im Prozess gegen die Brandstifter von Salzhemmendorf, den Leipziger Buchpreis und das Achtelfinale der Europa League. Im Studio ist Nils Kinkel. Einen schönen guten Abend. Wir müssen leider draußen bleiben. So ungefähr sieht das Türschild aus, das demnächst an der europäischen Außengrenze befestigt wird. Als Türsteher helfen soll ausgerechnet die Türkei, die gerne mal zuschlägt bei Demonstranten oder Journalisten, die eine andere Meinung haben als die Regierung. Morgen wird der türkische Regierungschef zum Frühstück empfangen, wenn sich die Europäer diesmal an den Zeitplan halten. Ralf Sina in Brüssel. In der Flüchtlingsfrage gibt es ein erstes Ergebnis. Was kann die EU denn der Türkei anbieten?
Also die EU kann der Türkei anbieten, dass Flüchtlinge aufgenommen werden. Und zwar dann, wenn die Türkei Flüchtlinge aus Griechenland zurückführt. Das ist ja die Vorbedingung. Dann werden syrische Flüchtlinge aus den türkischen Lagern von der EU aufgenommen werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die EU hier zeigt, wir machen ein Angebot. Aber, und das ist hier auch klar geworden in der Arbeitsgruppe, die vor 2 Stunden angefangen hat, es gibt noch riesige Brocken zu bewältigen. Vor allen Dingen die Visumsfrage, die elektrisiert hier einige Staaten. Also die Vorstellung, dass bald schon, eventuell ab Juli, 70 Millionen türkische Staatsbürger visumfrei in die EU einreisen können. Und da sagte David Cameron, der britische Premier, schon zu uns mit Sicherheit nicht. Wir haben mit diesem Schengen-Abkommen eh nichts zu tun. Aber auch Frankreich ist skeptisch mit Blick auf den Wahlkampf, der bevorsteht. Von daher wird das noch ein ganz harter Punkt. Und man hat der Türkei eine Liste von 72 Punkten aufgeschrieben, die erfüllt sein müssen, damit es tatsächlich zu diesen visumsfreien Reisen kommt.
Auch wenn diese Punkte erfüllt werden, sind ja viele EU-Politiker skeptisch angesichts von Pressezensur und bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Kurdenkonflikt. Kann sich denn Europa auf die Türkei verlassen?
Das ist die große Frage. Hier herrscht großes Misstrauen in Brüssel und alle sagen, es wird keinen Discount-Tarif sozusagen für die Türkei geben. Man wird über die Pressefreiheit sprechen. Gerade heute Nachmittag ist ja die Meldung reingekommen, dass die Akkreditierung des Spiegel-Korrespondenten in der Türkei nicht verlängert wurde. Für Angela Merkel kam diese Meldung zum genau falschen Zeitpunkt, wenn man so will. Also es zeigt, welche Schwierigkeiten mit der Türkei bevorstehen. Eins hat sich die EU geschworen, man will bei diesen Verhandlungen nicht leichtfertig nachgeben. Aber es ist auch eines völlig klar. Hier herrscht letztlich das Motto in Brüssel heute Nacht, too big to fail. Es geht um zu vieles, als dass man sich ein Scheitern leisten könnte. Es muss irgendetwas herauskommen morgen, sei es morgen Mittag, sei es morgen Nachmittag, das man vorzeigen kann und wo man sagen kann, damit versuchen wir jetzt die EU-Außengrenze besser zu schützen und die Zahl der Flüchtlinge zu minimieren, ohne das Völkerrecht auszuhebeln, ohne das Asylrecht komplett sozusagen zur Makulatur zu machen.
Trotzdem haben wir zuletzt ja immer wieder gehört, ein neuer Gipfel muss kommen, ein neuer Termin wird angekündigt, um Ergebnisse zu finden. Aber Sie rechnen diesmal mit Lösungsvorschlägen in der zerstrittenen EU.
Man muss irgendetwas zu Papier bringen, sonst hat man ein Desaster für Angela Merkel, für die dieser Gipfel ganz entscheidend ist. Sie muss etwas vorweisen, aber auch natürlich ein Desaster für die EU, die sich ja in diesem einen Punkt völlig einig ist. Man muss die Zahl der Flüchtlinge reduzieren, aber der Preis, um den wird gefeilscht, der Preis, den man bezahlen muss, und das wird das Spannende in dieser Nacht sein.
Ralf Sina über den EU-Türkei-Gipfel live aus Brüssel. Und das mögliche Abkommen mit der Türkei, das kommentiert Kai Küstner.
Was denkt die EU eigentlich, wenn sie morgens in den Spiegel schaut? Diese Frage müssen sich die Europäer angesichts immer neuen Flüchtlingselends auf der Route hin zum verheißungsvollen Kontinent schon seit geraumer Zeit stellen lassen. Spätestens wenn der Türkei-Deal verabredet ist, sollte die EU den eigenen Anblick im Spiegel lieber ganz vermeiden. Denn die einst ja tatsächlich vergleichsweise weiße Menschenrechtsweste des Friedensnobelpreisträgers wird immer schmutziger. Grundsätzlich ist es ja durchaus richtig, sich der Türkei zu nähern, sich ihr aber auszuliefern nicht. Leider ist schon jetzt zu beobachten, dass die Europäer in Zukunft bereitwillig 1 bis 2 Augen ganz fest zukneifen werden, wenn Präsident Erdogan Journalisten mundtot macht und Kurden drangsaliert. Den richtigen Zeitpunkt für die Türkei-Annäherung hat die EU nämlich verpasst. Vor ein paar Jahren noch war Erdogan auf einem deutlich demokratischeren und auch europäischeren Kurs unterwegs. Damals aber wollte die EU die Türkei nicht. Und die deutsche Kanzlerin wollte sie auch nicht, die jetzt auf einmal das Land am Bosporus ganz dringend braucht. Als Türsteher für Flüchtlinge auf der Schwelle zur EU. Deshalb ist Merkel bereit, demselben Mann, dem sie bis vor kurzem verächtlich die kalte Schulter zeigte, Herrn Erdogan nämlich, nun den roten Teppich auszurollen. Wenn die EU die Botschaft an die Welt aussendet, dass sie bei Menschenrechten durchaus Zugeständnisse zu machen bereit ist, sobald es ihr selbst nützt, gewinnt sie sicher nicht an Glaubwürdigkeit. Aber das ist längst noch nicht alles. Außerdem will die EU grundsätzlich alle unerlaubt auf den griechischen Inseln Angekommenen zurück in die Türkei schicken. Auch syrische Kriegsflüchtlinge. Die Vereinten Nationen befürchten, dass die Europäer mit ihren Plänen internationales Recht brechen. Der Menschenrechtskommissar des angesehenen Europarats hält den Deal schlicht für illegal. Illegal, halblegal, egal. Bis es zu den Gerichtsverfahren kommt, sind die Flüchtlinge längst abgeschreckt und ist das Abschottungsziel erreicht. Wenn das die EU-Taktik ist, hat sie ein Problem. Es ist nicht alles schlecht an diesem Türkei-Tauschgeschäft. Dem Land direkt Syrer abzunehmen, ist ein guter, wenn auch längst noch nicht umgesetzter Plan. Und wenn sich, sozusagen als Kollateralnutzen, auch noch endlich die seit Jahrzehnten strittige Zypern-Frage lösen ließe, wäre das umso besser. Der Ehrlichkeit halber aber sollten die Europäer wenigstens laut sagen, dass sie zum Zweck der Grenzversiegelung bereit sind, Menschenrechte zu opfern. Das Problem dabei ist, dass sich die EU in Zukunft schwerer dabei tun wird, die Putins dieser Welt in genau solchen Fragen zu belehren. Und morgens in den Spiegel zu schauen auch. Dann müsste sie nämlich feststellen, dass sie mit dem Türkei-Deal wiederum ein Stück ihrer einstigen Unschuld opfert.
Ein Kommentar von Kai Küstner im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Unterdessen bleibt die Sicherheitslage in der Türkei angespannt. Die Lage ist offenbar sogar so gefährlich, dass die deutschen Schulen in Istanbul und Ankara heute geschlossen blieben. Aus Angst vor neuen Terroranschlägen auch weitere Einrichtungen. Aus Istanbul berichtet Reinhard Baumgarten.
Botschaft, Generalkonsulat, Schulen, Goethe-Institut, politische Stiftungen. Alles blieb zu oder wurde heute in Ankara und Istanbul geschlossen. Der Grund.
Gestern Abend erreichten unsere Sicherheitsbehörden einige sehr konkrete und deshalb sehr ernstzunehmende Hinweise, dass terroristische Attentate gegen unsere deutschen Vertretungen innerhalb der Türkei vorbereitet seien,
erklärte der Bundesaußenminister am Vormittag in Berlin. Wer, wie, warum deutsche Einrichtungen bedroht, sagte Frank-Walter Steinmeier nicht. Radikale Kurden, Extremisten der IS-Terrormiliz, Linke oder nationalistische Fanatiker – vieles scheint möglich. Der Gouverneur von Istanbul kritisierte die Schließung der deutschen Einrichtungen. Die Maßnahmen würden die türkische Öffentlichkeit, Zitat, negativ beeinflussen und beruhten auf nicht verifizierten Wahrnehmungen. Sie seien getroffen worden, ohne die türkischen Behörden vorher zu kontaktieren.
Unsere Sicherheitskräfte arbeiten Tag und Nacht überall im Land, um ohne jeden Abstrich die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten,
versicherte am Nachmittag Regierungschef Ahmet Davutoğlu. Der 57-Jährige warnt vor Panikmache.
Der Terrorismus will unseren Alltag verändern. Wir müssen ihm sagen, wir werden das nicht zulassen. Der Terrorismus will Chaos erzeugen. Wir müssen ihm sagen, wir werden das nicht zulassen.
Drei massive Terroranschläge innerhalb von nur 2 Monaten in Istanbul und Ankara mit fast 80 Toten. Dem letzten Terroranschlag vergangenen Sonntag waren Warnungen der US-Botschaft in Ankara vorausgegangen. Am Dienstag warnte die deutsche Botschaft, nun die Schließung der deutschen Einrichtungen.
Eine Vorsichtsmaßnahme, während der wir gleichzeitig versuchen, mehr Informationen über die Entwicklung der Sicherheitslage in der Türkei zu sammeln.
Angesichts der eskalierenden Gewalt im Konflikt mit der verbotenen PKK, vor allem im Südosten des Landes, scheint das dringend geboten. Hunderte Menschen sind dort in den vergangenen Monaten umgekommen, ganze Innenstädte wurden zerstört. Die Spirale der Gewalt dreht sich immer schneller, Angst und Verunsicherung machen sich breit in der Türkei. U-Bahn und Busfahrten, für viele werden sie zum beklemmenden Erlebnis. Stimmen von einem Kleidermarkt im Istanbuler Stadtteil Ortaköy.
Ich nehme den Metrobus morgens um 6. Wie soll ich da vorsichtig sein? Alle haben Taschen und Rucksäcke dabei. Ich gehe und komme auf gut Glück und vertraue auf Gott. Ich komme morgens zum Arbeiten auf den Markt. Wer garantiert mir, dass hier keine Bombe explodiert?
Nicht auf die Straße zu gehen sei keine Lösung, mahnt die Marktbesucherin Nilüfer. Im Gegenteil, man müsse teilhaben am Leben und mittendrin sein. Nur so könne der Angst begegnet werden.
Für die Verteidiger war der Brandanschlag in Salzhemmendorf lediglich eine dilettantische Tat im Suff. Für das Landgericht Hannover dagegen Terror, der an die Nazizeit erinnert. Weil sie ein bewohntes Flüchtlingsheim angezündet haben, müssen die beiden Angeklagten für 8 bzw. 7 Jahre ins Gefängnis. Ihre rechtsextremistischen Überzeugungen sah das Gericht unter anderem durch die Auswertung von WhatsApp-Nachrichten belegt. Sören Ulrichs hat den Prozess beobachtet.
Ihre Tat ist nichts anderes als das, was marodierende SA-Trupps am 9. November 1938 getan haben. Der Vorsitzende Richter fand in seiner Urteilsbegründung deutliche Worte wie diese. Das Trio hat den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen, so Gerichtssprecher Stefan Loheit.
Der Vorsitzende hat unter Bezugnahme auf ein Sinnbild, das ein Verteidiger in seinem Plädoyer verwendet hat, ausgeführt, dass die Kammer keinen Zweifel daran hat, dass wenn man all das Gedankengut, das den Angeklagten hier nachgewiesen werden konnte, in einen Topf rührt, letztlich eine Suppe herauskommt, die so wortwörtlich die Fratze des Nationalsozialismus zeigt.
Rechtes Gedankengut gehörte demnach zum Alltag vor allem der Hauptangeklagten. Zitate wie, wenn hier ein Neger stirbt, dann feiere ich richtig, seien klare Beweise. 8 Jahre bzw. 7 Jahre Haft für die beiden Männer sowie 4,5 Jahre Gefängnis für ihre Komplizen. Für Staatsanwältin Katrin Söfka ein gerechtes Urteil.
Im Großen und Ganzen entspricht das auch unserer Bewertung. Und es ist, denke ich, auch heute ein deutliches Signal gesetzt worden mit diesem Urteil für die Zukunft und vielleicht auch als Warnung für andere, die ähnlich denken wie die Angeklagten.
Die betroffene 4-köpfige Familie aus Simbabwe hat noch heute mit den Folgen der Tat zu kämpfen, sagt Sebastian Pion. Der Anwalt der 35-jährigen Mutter. Auch er ist mit dem Urteil zufrieden.
Der Versuch der Verteidigung zumindest teilweise abzustellen auf zwar eine rechte Haltung, aber auf keinen Fall rechtsnationales, rechtsradikales Gedankengut. Ängste vor einer Überfremdung in den Vordergrund zu stellen, hat hier nicht gefruchtet. Und die Kammer hat dem auch eine ganz klare Absage erteilt. Und dem kann ich mich nur anschließen. Und ich denke, die Kammer hat dort mit der heutigen Entscheidung eine gute Entscheidung getroffen, eine richtige Entscheidung getroffen.
Anders sieht das Rechtsanwalt Roman von Alvensleben, der den 31-jährigen Werfer des Molotow-Cocktails vertritt. Er spricht von einem Stellvertreterurteil, mit dem ein Exempel statuiert werden solle.
Ich will das nicht dadurch entschuldigen, aber wir haben zurzeit ein Problem, was die Frage der Flüchtlingszuströme betrifft. Die Politik versucht, das Problem zu lösen. Es landet bei den Bürgern, es landet in den Dörfern und die wissen vielleicht auch nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Und dann kommen solche Taten dabei raus.
Unter den Prozessbeobachtern im vollbesetzten Gerichtssaal war heute auch Clemens Pommerening. Der Bürgermeister von Salzhemmendorf hofft, dass seine Gemeinde langsam wieder zur Normalität zurückkehren kann.
Es war ein Schock, aber ziemlich schnell kam dann eben eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Und natürlich ist es ein wichtiger Tag. Es wird eine Art Schlusspunkt gesetzt, aber wir werden auch weiterhin in dem Bewusstsein leben, dass es sowas gab bei uns und dass man da entschieden gegentreten muss, gegen entsprechende Tendenzen.
Die Verteidigung prüft allerdings bereits, ob sie Revision gegen das heutige Urteil einlegt. Das Verfahren könnte also in eine weitere Runde gehen.
Ein hartes Urteil kann vielleicht abschrecken, aber wie soll der Staat generell umgehen mit dem fremdenfeindlichen Hass auf der Straße und im Netz? Der Anstieg der rechtsextremen Straftaten ist alarmierend. Deshalb haben sich heute die Justizminister der Länder mit dem Bundesjustizminister getroffen. Claudia Wolsberger über das Gipfeltreffen in Berlin.
So kann es nicht weitergehen, sagte Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD nach dem Treffen mit seinen 16 Länderkollegen.
Wir haben bei den extremistischen Gewalttaten in Deutschland Steigerungsraten, die teilweise je nach Deliktstyp über 200% betragen. Das ist eine Schande, dass dies so ist, und deshalb müssen Staat, Rechtsstaat und Justiz darauf konsequente und harte Antworten geben.
Dazu wollen die Länder mehr Informationen austauschen. Dadurch soll es möglich werden, schneller und verlässlicher Zahlen zu Straftaten zu bekommen und Erkenntnisse, wie viele davon überhaupt aufgeklärt werden konnten. Außerdem sollen Staatsanwaltschaften Sonderdezernate für politisch motivierte Straftaten einrichten. Wie viele und in welchem Zeitrahmen, das bleibt weiterhin Ländersache. Der Bund will aber für Richter und Staatsanwälte Fortbildungen anbieten. So sollen sie besser auf hassmotivierte Kriminalität reagieren können. Die Ermittler haben ein großes Problem, so Maas.
Dass 80% der Täter vorher nicht auffällig gewesen sind und auch keine Informationen von ihnen bekannt sind, dass sie sich in rechten Zusammenhängen bewegen.
Auf dem Gipfel ging es aber nicht nur um rechte Gewalt, sondern auch um Linke. Die Justizminister sprachen von einer Schaukelwirkung. Sachsen-Anhalts Justizministerin Angela Kolb-Jansen, ebenfalls von der SPD.
Man muss immer klar feststellen, Ursache ist meistens der Zusammenschluss von Menschen mit einer fremdenfeindlichen, mit einer rechtsextremen Gesinnung. Wenn sich dann die Linken dagegen wehren, führt das in der Tat zu Demonstrationen, wo es auch zu Auseinandersetzungen kommt.
Ein weiterer Schwerpunkt im Kampf gegen extremistische Kriminalität: Hass im Netz. Die Justizminister wollen besonders im Bereich Social Media, zum Beispiel auf Facebook, gegen Hetze vorgehen. Ziel: Hasskriminalität im Netz soll häufiger zur Anzeige gebracht werden. Dazu will das Bundesjustizministerium auf seiner Internetseite informieren, wie solche Anzeigen aussehen können. Im Internet gäbe es aber nicht nur offene Bekenntnisse zum Fremdenhass. Verschlüsselungsdienste für E-Mails und Kurznachrichten erschweren es der Polizei, Anschläge und Straftaten zu verhindern. Für eine bessere Überwachung fordert der Berliner Justizsenator Thomas Heilmann von der CDU Unterstützung des Bundes.
Das bedeutet finanziell, konkret wurde die Zahl genannt, dass wir mehrere hundert Millionen Euro brauchen, um technisch aufzurüsten.
Davor müsse allerdings geklärt werden, ob ein solches Knacken von Verschlüsselung überhaupt legal wäre. Viel konkreter wurde das heutige Treffen nicht. Weitere Schritte beraten die Minister im Rahmen der Justizministerkonferenz der Länder.
Edeka und Tengelmann dürfen zusammengehen. Wirtschaftsminister Gabriel: sind 16.000 Arbeitsplätze offenbar wichtiger als die Sorgen der Wettbewerbshüter vor höheren Preisen im Supermarkt. Der Chef der Monopolkommission, Daniel Zimmer, ist nach der Entscheidung zurückgetreten. Ann-Kathrin Johansmann berichtet.
Eine Fortführung seiner Tätigkeit erscheine ihm nicht als sinnvoll. Da die Kommission einstimmig das Gegenteil empfohlen habe, hat der Wissenschaftler heute Nachmittag in Bonn erklärt. Das Beratergremium für Wettbewerbsfragen hatte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel geraten, eine Sondergenehmigung für den Zusammenschluss der beiden Einzelhändler abzulehnen. Sowohl das Bundeskartellamt als auch die Monopolkommission sind davon überzeugt, dass im deutschen Einzelhandel zu viel Wirtschaftsmacht auf zu wenigen Schultern ruht. Das ist nach Ansicht der Wettbewerbsexperten nicht nur schlecht für die Hersteller, von denen der Handel hohe Rabatte für die Platzierung ihrer Produkte im Supermarkt verlangt, sondern auch für die Kunden. Gabriel hat seine Genehmigung zwar mit Auflagen verknüpft, aber die gelten vor allem für die Mitarbeiter. So darf Edeka die rund 450 Filialen von Kaisers Tengelmann 5 Jahre lang nicht an selbstständige Edeka-Einzelhändler oder Dritte verkaufen. In dieser Zeit dürfen die knapp 16.000 Beschäftigten auch nicht betriebsbedingt gekündigt werden.
Frank-Walter Steinmeier war heute mal wieder ganz Diplomat. Viele Worte, aber wenig Inhalt. So kann man die Rolle des Außenministers vor dem NSA-Untersuchungsausschuss zusammenfassen. Dabei sollte Steinmeier eigentlich ganz genau wissen, was er damals als Kanzleramtsminister zwischen den Geheimdiensten verabredet hatte. Dagmar Pepping hat bei der Fragestunde zugehört.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier malte vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss das ganz große Bild der Weltlage nach 2001. Die Anschläge vom 11. September in New York und Washington seien eine Zäsur gewesen, so Steinmeier. Eine völlig neue Qualität des Terrorismus. Später folgten islamistische Anschläge, unter anderem in London und Madrid, später in Boston. Schwierige Jahre, sagte der SPD-Politiker auch mit Blick auf den Irakkrieg. In solchen Zeiten bewegten sich die verantwortlichen Politiker in einem Spannungsfeld, sagte Steinmeier, bevor er den Saal betrat.
Es geht um das grundsätzliche Verhältnis zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen Seite oder mit anderen Worten zwischen dem absoluten Schutz privater Kommunikation oder aber dem staatlichen Schutz für die Sicherheit der Bürger auf der anderen Seite.
Bei dieser Abwägung sei eines aber immer klar gewesen, betonte Steinmeier.
Dass wie auch immer die Abwägung ausfällt, sie muss sich im Rahmen des Rechtsstaates bewegen und kann nur auf Grundlage des deutschen Rechtes geschehen.
Diese Vorgabe habe man auch dem Kooperationspartner USA gemacht, betonte Steinmeier. Zum Beispiel bei den Verhandlungen zum sogenannten Memorandum of Agreement, einem Kooperationsvertrag zwischen dem Bundesnachrichtendienst BND und der NSA aus dem Jahr 2002. Frank-Walter Steinmeier war damals Chef des Bundeskanzleramtes und zuständig für die Geheimdienste. Diese Übereinkunft sei keineswegs ein Freifahrtschein für die NSA gewesen, die Daten deutscher Bürger zu sammeln, betonte Steinmeier dann im Saal vor den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses. Nach den Anschlägen vom 11. September sei es für Deutschland von zentraler Bedeutung gewesen, die Zusammenarbeit mit den USA zu stärken. Insbesondere mit den Geheimdiensten, weil die technisch viel besser ausgerüstet waren als der BND, etwa für die Überwachung von Telekommunikation. Er halte deshalb den Kooperationsvertrag bis heute für richtig, unterstrich Steinmeier. Der Außenminister äußerte sich vor dem Untersuchungsausschuss auch zu den berühmt-berüchtigten Selektoren. Suchbegriffe wie E-Mail-Adressen oder Telefonnummern. Bis zum Ende seiner Zeit im Kanzleramt im Spätherbst 2005 habe er keinerlei Hinweise gehabt, dass die NSA bei der Zusammenarbeit mit dem Bundesnachrichtendienst problematische Selektoren eingesetzt habe. EADS, Eurocopter oder die Internetdaten deutscher Botschaften als Beispiele. Die Kooperationsvereinbarung mit der NSA habe auch keine Genehmigung enthalten, europäische Regierungen oder Institutionen zu überwachen. Dieser Verstoß sei schlichtweg inakzeptabel, so Steinmeier.
Das Behindertengleichstellungsgesetz hat in Deutschland nicht viel gebracht. Die Barrierefreiheit ist in vielen Nachbarländern schon viel weiter, dank besserer Gesetze. In Österreich müssen beispielsweise Restaurantbesitzer bei einem Neubau auch für Behindertentoiletten sorgen. Die Bundesregierung will jetzt das Gesetz aus dem Jahr 2002 nachbessern. In der Debatte im Bundestag sollten es deshalb auch die Zuhörer besonders einfach haben und nicht durch komplizierte Sprache ausgeschlossen werden.
So, das war meine erste Rede in einfacher Sprache. Ich fand das sehr schwierig,
sagt die Staatssekretärin aus dem Arbeitsministerium, Gabriele Lösekug-Möller, als sie fertig ist mit ihrer Rede. Die anderen Bundestagsabgeordneten hatten ihr während der letzten 7 Minuten gebannt zugehört. Fazit von Bundestagspräsident Lammert:
Der Eindruck, dass das ziemlich gut war, wird offenkundig vom ganzen Haus geteilt. Zumal sich ja auch schwerlich überhören ließ, dass es besonders schwer ist, leicht zu sprechen.
Streckenweise hatte sich Gabriele Lösekrug-Möller ein bisschen so angehört wie eine Kindergärtnerin. Aber Verständlichkeit war heute ganz besonders wichtig, weil es darum ging, in Zukunft niemanden mehr auszuschließen.
Besser werden soll ein Gesetz, das Menschen mit Behinderung helfen soll, immer mehr so zu leben wie alle anderen in Deutschland. Das nennen wir Gleichstellung.
Dieses Gesetz gibt es schon, und zwar seit 14 Jahren. Und jetzt wird es nachgebessert. Das findet die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Verena Bentele, zwar grundsätzlich gut, aber ihr gehen die Änderungen nicht weit genug.
Verpflichten Sie endlich auch Private zur Barrierefreiheit.
Aber das Gesetz schreibt nur für öffentliche Gebäude Regelungen vor. Bundesbehörden müssen beispielsweise bis 2021 darüber berichten, ob sie für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind.
Vom Berichten über Barrieren werden Barrieren aber definitiv nicht beseitigt. Davon kann ich ein Lied singen.
Denn Verena Bentele ist sehbehindert. Sie erzählt, wie sie neulich mal ewig auf einen Fahrstuhl gewartet hat, den sie nicht bedienen konnte, weil er ein Touchpad hatte. Alle Fahrstühle entsprechend umzurüsten, auch für Restaurants und Bäckereien aus Treppen Rampen zu machen, das kostet Geld. Karl Schieberling von der Union sagt:
Wir könnten uns auch an der einen oder anderen Stelle manches anders vorstellen. Aber gibt es Grenzen, auch hinsichtlich der Finanzen. Und ich glaube, im Rahmen dessen, was wir an Möglichkeiten haben, sind wir wichtige Schritte gegangen.
Ein wichtiger Schritt ist es nach Einschätzung von Karl Schieberling auch, wenn eine Staatssekretärin im Bundestag eine Rede in leichter Sprache hält.
Frau Staatssekretärin Lösekug-Möller, bin ich außerordentlich dankbar, dass Sie in einfacher Sprache die wirklichen Essentials dieses Gesetzes so dargestellt hat, dass ich gehofft
habe,
dass... Was sind
bitte Essentials, Herr Kollege?
Das mit der einfachen Sprache müssen manche Bundestagsabgeordnete noch ein bisschen üben.
Katja Strippel über die Bundestagsdebatte zur Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ende Februar ist in Köln ein Patient an den Folgen einer sehr gefährlichen Tropenkrankheit gestorben, dem Lassa-Fieber. Jetzt hat sich ausgerechnet der Bestatter mit dem Virus infiziert. Er war mit dem Leichnam in Kontakt geraten. In der Frankfurter Universitätsklinik wird der Mann jetzt behandelt. Einzelheiten von Frank Angermund.
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Mann aus Rheinland-Pfalz mit dem hochansteckenden Lassa-Fieber in das Frankfurter Universitätsklinikum eingeliefert worden. Ein tragischer Zufall. Der Bestatter aus Alzey infizierte sich an einer Leiche mit dem Virus. Die Leiche sollte für eine Überführung nach Afrika vorbereitet werden. Wie genau die Übertragung der Krankheit passieren konnte, kann der zuständige Oberarzt Timo Wolf nicht sagen. Allerdings sei die Erkrankung rechtzeitig erkannt worden.
Es ist auch immer günstig für den Patienten, wenn Therapien sehr frühzeitig begonnen wurden. Das ist bei unserem Patienten auch der Fall. Das ist natürlich ein Aspekt, weswegen wir schon vorsichtig optimistisch sind, was die Prognose des Patienten betrifft. Aber ehrlich gesagt muss man jetzt einfach die nächste Woche abwarten, wie die weitere Entwicklung der Erkrankung ist. Und dann kann man auch viel sicherere Prognosen abgeben.
Der Patient befindet sich laut Frankfurter Uniklinik in keinem kritischen Zustand. Er wird nicht intensivmedizinisch betreut, bekommt allerdings ein spezielles Medikament, das gegen Lassa-Fieber wirksam ist. Zudem wurden auch die Menschen in der Frankfurter Uniklinik aufgenommen, die Kontakt zum Patienten hatten, unter anderem seine Familie. Zur genauen Personenzahl wollte Oberarzt Wolf aus Gründen der Schweigepflicht nichts sagen.
Die Kontaktpersonen, die bei uns in Betreuung sind, denen geht's gut. Die wurden von uns untersucht und da wurde auch Labordiagnostik gemacht und wir haben im Moment überhaupt keinen Hinweis darauf, dass man da von einem Verdacht auf eine Lassa-Erkrankung ausgehen muss.
Das Lassa-Fieber ist eine Viruserkrankung. Im Verlauf der Krankheit bekommt der Patient plötzliches hohes Fieber und Hautausschläge. Später verändert sich das Blutbild, in manchen Fällen bis hin zum Tod. Normalerweise stecken sich nur Menschen in Westafrika über die Ausscheidungen spezieller Ratten an, sagt der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts René Gottschalk.
In Westafrika passiert das ja oft, aber hier bei uns ist der erste weltweite Fall einer Lassa-Übertragung von einem Patienten auf eine zweite Person.
Das Frankfurter Universitätsklinikum verfügt über Erfahrung mit Lassa-, SARS- und Ebola-Patienten. Der Bestatter wird in einer speziellen Isolierstation behandelt. Diese verfügt über eine eigene Belüftungsanlage. 6 Ärzte kümmern sich im Schichtdienst um den Lassa-Patienten. Oberarzt Timo Wolf.
Wir tragen sogenannte Gebläseschutzanzüge. Das heißt, es sind Anzüge, die eigentlich Overalls entsprechen mit einer Haube und einem Gebläse, das die Luft absolut sicher filtert und da so ein bisschen für Luftaustausch sorgt und auch dafür sorgt, dass innerhalb des Anzugs so ein leichter Überdruck herrscht.
Eine Gefahr für das Klinikpersonal und die Frankfurter Bevölkerung besteht laut Uniklinikum nicht. Die Ansteckungsgefahr sei gleich null.
1000 Seiten hat Guntram Vesper über seine sächsische Geburtsstadt Frohburg aufgeschrieben. Frohburg ist ein Mammutwerk, ein Deutschlandroman, so das Urteil der Jury der Leipziger Buchmesse. Zum Auftakt der Buchmesse ist der Preis am Nachmittag an den Göttinger Autor Vesper verliehen worden. Aus Leipzig, Rainer Hartmann.
Es dürfte die Krönung seines literarischen Schaffens sein und zugleich ein wunderbares Geschenk zu seinem bevorstehenden 75. Geburtstag im Mai. Guntram Vesper bekam den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik für seinen Roman Frohburg. Das über 1000-seitige Opus Magnum erzählt vom Leben in der sächsischen Kleinstadt seit den 1930er Jahren bis ins Heute. Vesper, selbst gebürtiger Frohburger, beschreibt Zeitgeschichte in Alltagsgeschichten, die Welt in der Nussschale. Als bestes Sachbuch kürte die Jury Georg Forster zwischen Freiheit und Naturgewalt von Jürgen Goldstein, in dem der Koblenzer Philosophieprofessor biografieartig das abenteuerliche Leben des Reiseliteraten aus dem 18. Jahrhundert ergründet. In der dritten Kategorie für die beste Übersetzung konnte sich Brigitte Döbert durchsetzen. Aus dem Serbischen übertrug sie den Roman Die Torturen von Bora Čosić. Ebenfalls ein Opus Magnum mit fast 800 Seiten, manchmal sogar gereimt, über 5 Generationen von 1828 bis in die 1970er Jahre.
Das Viertelfinale in letzter Minute gerettet, die Bayern haben es gestern Abend vorgemacht. Leverkusen und Dortmund sind heute in der Europa League gefordert. Julia Metzner mit den Stimmen zu den beiden Spielen.
Wenn sich ein Spieler wie Mats Hummels, immerhin der Kapitän von Borussia Dortmund, so äußert.
Wir wissen, dass wir da nochmal für arbeiten müssen, aber dass wir natürlich eine sehr große Chance haben, muss man auch gar nicht anders formulieren.
Wenn sich ein Hummels also vor dem Achtelfinalrückspiel bei Tottenham so äußert, dann ist klar, bei den derzeit starken und selbstbewussten Dortmundern muss schon ziemlich viel schiefgehen, damit sie den 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel vermasseln. Aber nicht erst seit der Partie der Bayern gestern, die so zuversichtlich waren und sich so schwer taten, weiß BVB-Trainer Thomas Tuchel.
Das wäre auf ein sehr gefährliches Team und sehr offensiv starkes Team treffen.
Und trotzdem soll das Spiel im Londoner Norden am Ende nur ein nächster Schritt sein. Denn der selbstbewusste Mats Hummels verriet den britischen Journalisten auch, die Europa League ist ganz klar eine ziemlich gute Chance auf einen ziemlich großen Titel.
The EuroLeague is for us a big chance to win a title this year.
Der europäische Titel ist für Bayer Leverkusen mit dem Hinspielergebnis von letzter Woche in ziemlich weite Ferne gerückt. Auch wenn Bayer das Rückspiel gegen den FC Villarreal zu Hause bestreitet, läuft das Team von Trainer Roger Schmidt eben diesem 0:2-Rückstand hinterher.
Wir werden Torchancen bekommen und wir müssen einfach sehen, dass wir die auch dann mit einer großen Entschlossenheit versuchen zu nutzen. Und dann sind wir auch in der Lage, mit 2 Toren Unterschied oder auch mit 3 zu gewinnen.
Bleibt zu hoffen, dass die Worte des Trainers in den Köpfen der Spieler angekommen sind. Denn sonst feiert am Ende in Leverkusen nur der Gegner.
Daumen drücken also für Bayer Leverkusen. Anpfiff ist schon gleich um 19 Uhr. Dortmund spielt dann um 21.05 Uhr. Das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.